Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ein Brennpunkt im Kulturkampf um das Gendern sind männliche Bezeichnungen für Personen und Berufe, bei denen Frauen nicht genannt, sondern nur mitgedacht werden. Der Lehrer, der Arzt, der Politiker. Generisches Maskulinum heißt diese Sprachregelung im Fachjargon. Seit wann hat sie sich im Deutschen eingebürgert und wie kam es dazu? Mirko Smiljanic ist zu einer Reise durch die Grammatikgeschichte aufgebrochen.
Stopp! Die Zeitmaschine brauchen wir später. Noch sind wir im Hier und Jetzt, genauer im Thüringer Landtag, wo im November 2022 die Oppositionsparteien CDU und AfD mit knapper Mehrheit beschlossen haben, dass in der öffentlichen Kommunikation niemandem das Gendern gesetzlich vorgeschrieben wird. Beamte also keine geschlechterneutralen Formulierungen benutzen müssen. Ein Paukenschlag im ohnehin ruppigen Kulturkampf um eine Sprache, die unter anderem Frauen sichtbarer machen soll. Eines der in diesem Zusammenhang häufig genannten Schlagworte ist das generische Maskulinum. Was ist das?
Ich würde sagen, es ist die Fähigkeit maskuliner Personenbezeichnungen, geschlechtsabstrahierend verwendet zu werden,
erklärt Ursula Dohleschal, Professorin für feministische Linguistik und Grammatiktheorie an der Universität Klagenfurt in Österreich. Ein Beispiel. Beim Satz »Alle Grundschullehrer streiken« war bis vor kurzem glasklar, gemeint sind auch die Lehrerinnen. Das generische Maskulinum war eine unumstrittene sprachliche Konvention. Soweit so simpel. Komplizierter ist die Frage nach ihrem Ursprung. Gab es die Übereinkunft schon länger oder ist sie neu? Antworten hat Ursula Dohleschal in deutschen Grammatiken der letzten 500 Jahre gesucht und da kommt jetzt die Zeitmaschine zum Einsatz, die uns zunächst in die Renaissance und in den Barock beamt, also ins 16. und ins 17. Jahrhundert. Vor allem in der Renaissance, Stichwort Martin Luther, wurde die deutsche Sprache kräftig durcheinandergewirbelt. Ein generisches Maskulinum hat Ursula Dohleschal aber trotzdem in keiner schriftlichen Grammatik aus dieser Zeit gefunden.
In der Frühzeit der deutschen Grammatikschreibung, und diese Grammatiken wurden zunächst auch nur auf Latein geschrieben, weiß man davon eigentlich gar nichts, beziehungsweise es wird überhaupt nicht thematisiert.
Den Substantiven werden Artikel zugeordnet, wobei das Geschlecht keine besondere Rolle spielt. Eine größere Bedeutung bekommt das grammatische Geschlecht im sich anschließenden Barock. Justus Georg Schottel, einer der bedeutendsten Grammatikautoren des 17. Jahrhunderts, schrieb,
dass die Namen der Männer, der männlichen Ämter, Laster und so weiter männlichen Geschlechts sind und die Namen der Weiber, weiblichen Ämter und so weiter sind weiblichen Geschlechts.
Diese Regeln bringen eine gewisse Ordnung in die Sprache, zementieren aber nichts.
So wie wir das jetzt kennen, wie dass man im Dialekt vielleicht das Teller sagt statt der Teller oder der Butter statt die Butter und so weiter, nicht? Und sowohl in der Renaissance-Grammatik als auch in den Barock-Grammatiken findet man gelegentlich dann die Anmerkung, kann aber jeder so den Artikel so verwenden, wie er das gerne möchte. Also da ist das noch nicht so normativ. Das setzt dann eigentlich wohl erst mit der späten Aufklärung ein, so wie die Schulpflicht eingeführt wird. Ich denke, da wird das dann strenger.
Nächster Halt auf der Zeitreise durch die deutsche Grammatikgeschichte sind die Epochen der Aufklärung und der sich anschließenden Romantik, also das 18. Jahrhundert bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts hinein. Aus linguistischer Perspektive neu ist in der Aufklärung zunächst einmal das Bedürfnis nach logischen Erklärungen für grammatische Regeln.
Wörter, die männliche Namen, Ämter, Würden oder Verrichtungen bedeuten, sind auch männliches Geschlecht, also zum Beispiel der Kaiser, der König, der Herzog, der Fürst, der Graf, der Herr. Und diese Regel hat gar keine Ausnahme, weil sie sich auf das Wesen der Dinge gründet.
Bei weiblichen Namen nutzen die Grammatiken einen Trick. Sie setzen hinter die maskuline Form eines Begriffs die Endung in, das sogenannte Movierungssuffix.
So wie die Fürstin, die Gräfin, die Herzogin.
Auch bei Berufsbezeichnungen differenzieren die Grammatiken der Aufklärung zwischen Männern und Frauen.
Der Kammerherr, die Kammerfrau, der Kammerjunker, das Kammerfräulein und so weiter.
Vom generischen Maskulinum gibt es in diesen Epochen weit und breit keine Spur. Fast keine. Jakob Grimm, einer der Grimmschen Brüder, Literaturwissenschaftler und Vertreter der Romantik, sprach zum Beispiel Frauen und Männern unterschiedliche Eigenschaften zu. Er konstatierte,
dass das männliche Geschlecht, und das meint er eben auch in der Grammatik, ja, das Lebendigere, das Tätigere ist und das Kräftigere und alle möglichen anderen Eigenschaften schreibt er dem Maskulinum noch zu und dem Feminin und dann eben genau die Pendants, das Leidende, das Empfängliche und so weiter.
Jakob Grimm war einer der ersten, der Beispiele dafür sammelte, wo Frauen grammatikalisch männlich benannt wurden. Der Tote oder der Heilige konnten etwa im Mittelhochdeutschen auch die Tote oder die Heilige meinen. Der Weg zum generischen Maskulinum zeichnet sich immer deutlicher ab. Den Durchbruch schaffte es aber erst, letzter Zeitsprung, im 20. Jahrhundert, wobei das generische Maskulinum den kräftigsten Schub in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr. Begriffe wie Kauffrau oder Ärztin waren in konservativen Germanistenkreisen verpönt und steuerten das Abendland in den vermeintlichen Untergang. Was waren die Gründe dafür?
Es hat wahrscheinlich etwas mit der Zwischenkriegszeit und den in dieser Zeit im Deutschen doch sehr traditionalistischen, würde ich jetzt mal sagen, politischen Haltungen zu tun, die also im Nationalsozialismus und davor diese traditionelle Rolle der Frau als Hausfrau, Mutter gesehen haben und daher auch diese Trennung, wie wir sie ja schon vorher in der Grammatikschreibung gesehen haben, besonders betont haben.
Fazit der Zeitreise durch die deutsche Grammatikgeschichte der letzten 500 Jahre. Das generische Maskulinum in seiner jetzigen Ausprägung ist vergleichsweise jung und für die österreichische Linguistin das Resultat einer politisch konservativen Grundstimmung. Wie die Auseinandersetzung endet, ist aktuell kaum abzuschätzen. Obwohl viele Medien das generische Maskulinum nicht mehr nutzen, erwartet Ursula Dohleschal einen Durchbruch erst mit einer Neufassung der Lehrpläne für den Deutschunterricht.
Das allumfassende Maskulinum, bei dem Frauen nicht genannt werden, ist entstanden, weil man den Geschlechtern bestimmte Eigenschaften und Rollen zuschrieb. Heute stehen diese Eigenschaften und Rollen in Frage und damit auch die männlichen Bezeichnungen.